Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus vier Fachbereichen. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Lukas Kohler mein Gast. Der Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie eröffnete Anfang des Jahres das Institut Elevate in München, dessen Interior wie die Lounge eines Boutique-Hotels anmutet. Bei den Behandlungen setzt Dr. Kohler auf Spezialisierung, in seinem Fall ausschließlich auf sogenannte Injectables, also minimalinvasive Gesichtsbehandlungen. Mit ihm spreche ich heute über den Einfluss von Kollagen auf das Altern und wie man es gezielt stimulieren kann. Lukas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Du hast dir gewünscht, dass wir über Kollagen sprechen, das ja wie eine Art Stützkorsett fungiert. Was genau ist Kollagen und welche Rolle spielt es in unserem Körper bzw. unserer Haut?
Ja, hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über Kollagen mit dir zu sprechen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Kollagen lange nicht so im Fokus war bei medizinisch-ästhetischen Behandlungen, jetzt aber mehr und mehr nachgefragt wird. Deshalb halte ich das für wichtig, auch mal ein bisschen darüber aufzuklären, was denn Kollagen überhaupt ist, was es macht, was es kann und was es vielleicht auch nicht kann und was so die Unterschiede sind zu anderen Behandlungen, die so angeboten werden. Kollagen an sich das Wort Kollagen kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Leim. Also das ist eine Struktur, die so ein bisschen alles zusammenhält im Körper. Und ja, es fungiert eben als Strukturgeber und Gleitmittel zwischen der Haut und den darunterliegenden Gewebeschichten. Und die Familie des Kollagen sind dabei ganz einfach zu sehen als Proteine. Und die machen etwa ein Viertel unserer Gesamtproteinmenge im Körper aus. Es ist der wichtigste Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, von ganz unterschiedlichem Gewebe bei uns im Körper. Auch Blutgefäße und Zähne enthalten viel Kollagen. Und einzelne Kollagenproteine kann man sich so vorstellen, dass sie sich in Gruppen zusammenlegen. Dann nennt man sie Kollagenfibrillen. Und je nachdem, wie viele Kollagenfasern sich zu Fibrillen anordnen und wie eng die beieinander liegen, wie sie sich miteinander vernetzen, hat man eine unterschiedlich starke Strukturgebung. Das bedeutet, dass zum Beispiel das Kollagen im Zahn natürlich viel, viel stärker ist als das in der Haut. Und übersetzt auf unser größtes Organ, die Haut, bedeutet das, dass eben Kollagen für die Festigkeit und Straffheit zuständig ist. Die Haut enthält vor allem viel Kollagen Typ 1 und viel Kollagen Typ 1 in der Haut bedeutet eigentlich, dass wir eine sehr schöne straffe Haut haben, dass wir viel Elastizität haben. Das heißt, die Rückstellkräfte der Haut sind groß und wenig Kollagen bedeutet im Umkehrschluss, dass wir eben an Straffheit verlieren und die Haut erschlafft, Falten sich bilden und eben diese klassischen Alterungserscheinungen in der Haut erscheinen.
Was wir Frauen besonders ungern haben.
Besonders ungern, ich wollte jetzt nicht sagen besonders haben, sondern ja vielleicht besonders ungern haben. Ja, da kommen wir ja vielleicht noch zu, was so die Unterschiede auch bei den Geschlechtern sind. Da gibt es
genau,
ein paar.
Genau, da gibt es sicher welche.
Genau.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Kollagentypen. Welche sind das?
Es gibt insgesamt 28 verschiedene Kollagentypen. Also 28 Kollagentypen sind, das ist sehr viel, ja, sind beschrieben. Das ist eigentlich nur ein Spiegel dessen, dass eben Kollagen in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gewebe zu finden ist. Kollagen befindet sich im Glaskörper des Auges, Kollagen befindet sich in der Haut, in allen Organen, in Gefäßen, in Nerven. Und wo ich jetzt den Fokus drauf habe, ist das Kollagen Typ 1 und Typ 3, weil das eben der wesentliche Bestandteil des Hautkollagens ist.
Und damit arbeitest du auch vor allen Dingen sehr, sehr viel.
Genau, also die Behandlungen, die wir machen, die zielen vor allem auf eine Kollagen-Typ 1-Synthese hin, weil das eben das Kollagen ist, was vor allem diese Festigkeit und Straffheit in der Haut ausmacht.
Was passiert in der Haut, wenn wir altern? Welchen Einfluss hat das auf das körpereigene Kollagen und somit auf unser Aussehen?
Ja, also der Alterungsprozess ist natürlich komplex, aber man muss wissen, dass Altern nicht irgendwie mit Mitte 40 beginnt, sondern man beginnt mit etwa 25, 1% Kollagen pro Jahr einzubüßen.
Das ist natürlich grauenvoll.
Das klingt grauenvoll, aber dieses eine Prozent sagt natürlich auch schon, dass dieser Prozess nicht auf einmal rapide losgeht, sondern dass das so ein schleichender Prozess ist.
Über viele Jahre.
Über viele Jahre hinweg, und am Anfang macht sich das kaum bemerkbar und irgendwann wird das äußere Erscheinungsbild dann doch, verändert sich. Man muss, wenn man den Hautalterungsprozess und auch den Prozess, dass das Kollagen dann durchmacht, verstehen möchte, wahrscheinlich so ein bisschen die Haut mal dreiteilen. Wir haben so eine Dreischichtung, was die Haut angeht. Wir sprechen gerne von der Oberhaut, der Epidermis, von der Lederhaut, der Dermis und von der Unterhaut, der sogenannten Subcutis. Und die Epidermis, also die äußerlich sichtbare Haut, die hat vor allem im Alter so einen Regenerationsprozess, den sie nicht mehr so zügig voranbringt. Also wir erneuern unsere oberste Hautschicht alle etwa 25 Tage in jungen Jahren. Und wenn man sich anguckt, wie man in älteren Jahren regeneriert, ist es eher 35 Tage, also eine Woche später. Was bedeutet das übersetzt? Übersetzt heißt das, dass wir äußerliche Schäden an der Oberhaut nicht mehr so schnell erneuern, dass wir zum Beispiel einen UV-Schaden nicht mehr kurzfristig regenerieren können, sondern dass es länger dauert. Genau, man wird anfälliger für äußere Einflüsse, man wird anfälliger für auch Infektionen. Die Hautbarriere ist einfach etwas schwächer und die Regenerationsprozesse sind verlangsamt. In der Dermis, der Lederhaut, die heißt Lederhaut, weil sie eben die Festigkeit bietet, und da ist auch der Hauptteil des Kollagens gespeichert und dort ist der Ort, wo in der Haut die Gefäße einsprießen. Was bedeutet das? Wenn wir altern, haben wir zum einen abnehmenden Kollagenspiegel. Wir haben gesagt, wir verlieren 1% pro Jahr. Dadurch wird diese Lederhaut einfach etwas schwächer. Die Festigkeit nimmt ab, der Leim ist nicht mehr so potent wie in jungen Jahren. Und auf die Gefäße übersetzt heißt das, dass weniger Sauerstoff und Nährstoffe die oberen Hautschichten erreichen. Und auch dadurch wieder die Infektanfälligkeit steigt. Die Rosigkeit geht ein bisschen verloren, weil die Rosigkeit ist einfach ein Spiegel dessen, dass wir arterielles Blut in die Haut bekommen und Sauerstoff bekommen. Und dadurch wird die Haut einfach ein bisschen weniger frisch aussehen, ein bisschen fahler. Ne? Das beobachten viele, ne? Dass man irgendwie die Frische einbüßt.
Das kenne ich.
Und in der Unterhaut, in der Subcutis, ist es so, dass die vor allem aus Fettzellen und speziellen Kollagenfasern bestehen, die so als Verbindungselement dienen, damit sich das alles gegenseitig verschieben kann. Und die Unterhaut ist dafür verantwortlich, Energie zu speichern und den Körper auch zu polstern und zu isolieren, ne? Vor Kälte, vor äußeren Noxen, sagt man, also äußeren Schadeinflüssen. Und durch die Hautalterung geht eben die Anzahl und auch die Größe der Lipid, der Fettzellen zurück. Dieses Polster nimmt ab. Und im Zusammenspiel mit dem abnehmenden Kollagen resultiert dann daraus, dass man so ein bisschen eingefallen wird und alles so ein bisschen
runter.
Ja, hängt. Hartes Wort, aber
nein,
es stimmt.
Also es geht alles eher nach unten sozusagen.
Genau, man neigt dazu, das beobachtet man vor allem im Mittelgesicht, ne, dass die Tendenz einfach nach unten geht, das Gewebe verändert sich. Man erkennt das als erstes an der Augenpartie. Die Augenpartie, da hat man die dünnste Haut am menschlichen Körper, ne, am Unterlid. Und da sind die Strukturen alle sehr, sehr feingliedrig und da sehen wir die Prozesse am schnellsten. So kleine Knitterfältchen am Unterlid, das ist so häufig das Erste, was so mit Mitte 30 einen stört. Das darunterliegende Fett ist ein ganz feiner Film. Wenn das so leicht absackt oder wenn dieser Fettgehalt abnimmt, dann wird der darunterliegende Muskel sichtbar, was sich so in Augenringen dann bemerkbar macht. Ja. Dieser bläuliche Schimmer am Unterlid. Das ist nichts anderes als die Muskulatur, die unter dieser ganz dünnen pergamentartigen Haut plötzlich zum Vorschein kommt, weil diese Fettzellen nicht mehr da sind. Mhm. Und ja, andere Merkmale wären dann so Ausprägung der Nasolabialfalte, weil alles langsam nach unten wandert, was früher eher an den Wangen war. Die Marionettenfalten werden sichtbar. Man hat so den Eindruck, dass man so herabhängende Mundwinkel hat und denkt, warum gucke ich jetzt immer so grumpy, obwohl ich irgendwie, eigentlich bin ich es nicht. Und man entwickelt so Hängebäckchen, die über die Kieferlinie herunterhängen.
Ja, das sieht man häufiger.
Das sieht man häufiger und das sind ganz häufige Themen, die ich so mit meinen Gästen bei mir in der Praxis bespreche, ja.
Gästen ist ein schönes Wort. Gibt es Faktoren, die den Abbau von Kollagen begünstigen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Faktoren, die das begünstigen, das kann man eigentlich ein bisschen weiterspinnen und sagen, das sind eigentlich die gleichen Faktoren, die auch Hautalterung generell begünstigen. Also da unterscheidet man in der Medizin gerne von zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren, die das begünstigen. Intrinsische sind innere Faktoren, die wir nicht so richtig beeinflussen können. Da spricht man von genetischen Faktoren, von hormonellen und ethnischen Faktoren. Genetik ist klar, wir bekommen das meiste durch unsere Eltern mit, die Vor- und aber auch die Nachteile. wenn es jetzt irgendwelche besonders positiven Merkmale gibt, dass in der Familie die Leute alle mit 60 noch wunderbare Haut haben, frisch aussehen, dann kann man davon ausgehen, dass man einen ähnlichen Weg auch einschlägt, aber eben auch bei den negativen Aspekten. Bei den ethnischen Faktoren ist es so, dass das noch nicht abschließend geklärt ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel die asiatische mit der europäisch-kaukasischen Haut vergleicht, kann man schon beobachten, dass die europäische Haut etwas früher altert. Man schreibt das zum einen natürlich auch der Genetik, evolutionstechnischen Aspekten zu, aber zum anderen auch, weil Asiaten sich viel, viel besser vor Sonne schützen.
Das stimmt, da verstehen die ja eigentlich auch.
Genau, also man kennt das, ja, also so aus dem Tourismus, dass die immer sich wahnsinnig intensiv schützen mit großen Sonnenhüten und wahnsinnig viel UV-Schutz und extrem heller Haut. Ja, das ist so ein bisschen da auch das Schönheitsideal. Und das hat auf jeden Fall auch einen sehr großen Einfluss. Und ja, hormonell, da will ich noch drauf eingehen, es ist halt so, dass nicht nur es eine hormonell bedingte Akne gibt und so Hautprobleme, auch das Altern ist hormonell abhängig. Und dieser Kollagenverlust, der hat mit dem Eintritt in die Wechseljahre nochmal einen ganz, ganz großen, da büßt es nochmal 20% Kollagentyp 1 auf einen Schlag ein. Das bedeutet so es kommen häufig auch Paare zu mir und da sagt die Frau, die ist dann irgendwie Anfang 50 und die sagt, es ist total unfair, weil irgendwie bei mir hängt irgendwie jetzt alles runter und ich weiß nicht warum. Mein Mann, der hat eigentlich noch ganz gute Haut, ne? Da ist irgendwie alles noch da, wo es mit 35 noch war. Und das hängt tatsächlich an der Abnahme des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen.
Sehr interessant.
Genau, wenn Östrogenspiegel stark sinken, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Durchblutung und damit fehlt auch wieder diese Nährstoff- und Sauerstoff, dieser Support in der Haut und Kollagen nimmt stark ab. Und deshalb ist es auch hormonell eben so, dass die Haut da stark einbüßt. Und bei den extrinsischen Faktoren sprechen wir von äußeren Einflüssen. Äußere Faktoren, die sind beeinflussbar. Das ist das Schöne, wir können ganz viel tun. UV-Schutz, ne? Das ist der Nummer 1 extrinsische Faktor, der eine Riesenrolle spielt, Sonneneinstrahlung. Wenn wir uns adäquat vor Sonne schützen, altern wir langsamer, das ist ganz klar. Der zweite Faktor, Rauchen, schlechter Schlaf. Die ganzen Sachen kann man zusammenfassen eigentlich zum Thema oxidativer Stress. Das ist nicht nur beim Altern ein wichtiger Faktor, das ist generell, wenn wir zum Thema Well-Aging kommen, Longevity, Stressbewältigung, da spielt oxidativer Stress eine maßgebliche Rolle. Warum? Weil diese äußeren Einflüsse eben oxidativen Stress verursachen und die am Ende freie Radikale bilden. Und freie Radikale sind in unserem Organismus ungebetene Gäste, die sind unausgeglichen, die haben eine unausgeglichene Ladung und die streben nach Ausgleich. Das ist so, wie wenn man zwei Batterien mit Minus und Minus gegeneinander hält, dann stoßen die sich ab und Minus und Plus zieht sich an. Das ist auf Molekülebene immer der Anspruch, ausgeglichen zu sein. Und diese freien Radikalen, denen fehlt ein Elektron, die sind unausgeglichen. Und die sorgen für extrem viel Unruhe und ineffiziente Prozesse. Und daher ist das so, wenn wir versuchen, diesen oxidativen Stress zu reduzieren durch gesunde Ernährung, durch guten Schlaf, durch Vermeidung von UV-Schäden, dann haben wir einen sehr, sehr guten Einfluss auf eben die Hautalterung und auch auf unser Kollagen.
Und Kollagen und Hyaluronsäure werden oft in einem Atemzug genannt. Welche unterschiedlichen Funktionen haben Sie in der Haut?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben ja gesagt, Kollagen ist so für die Festigkeit zuständig, für dass das alles in Position bleibt. Das hält die Weichteile oben und dort, wo sie ursprünglich waren. Das Hyaluron ist eher ein sehr, sehr starker Wasserbinder. Also das ist so der Tiefenbefeuchter unserer Haut. 1 Gramm Hyaluron, wenn man sich die Struktur anguckt, es ist auch eine Einzelkette, die sich dann, je nachdem, wie stark das Hyaluron wird, dann auch quer vernetzt. Also wenn es dann gelartig wird, zum Beispiel bei ästhetischen Behandlungen, hat man einen sehr hohen Quervernetzungsgrad. Aber als einzelne Kette liegt Hyaluron so vor, dass es einfach ganz stark Wasser zieht. Und somit kann man sagen, dass eigentlich das Kollagen für die Festigkeit zuständig ist und das Hyaluron für die Feuchtigkeit der Haut.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Nahrungsmittel enthalten Kollagen, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier. Soweit ich weiß, gibt es kein veganes Kollagen. Bedeutet das, dass Vegetarier und Veganer früher altern, weil sie zu wenig Kollagen zu sich nehmen?
Ja, also es stimmt schon, dass das echte Kollagen, über das wir sprechen, von Veganern oder Vegetariern nur unzureichend aufgenommen werden, weil das eben Bestandteil ist von Fleisch, von Knochen, von sehnigem Gewebe. Das wird natürlich dort nicht aufgenommen, aber die Vegetarier und Veganer können auf natürliche Weise die Kollagenproduktion im Organismus pushen. Also es gibt wahnsinnig viele vegetarische, vegane Lebensmittel, die die natürliche Kollagenproduktion steigern. Das sind Nahrungsmittel, die Aminosäuren wie Hydroxyprolin, wie Antioxidantien, wie Zink oder Kupfer enthalten. Das sind vor allem Hülsenfrüchte, Quinoa, Haferflocken, Tomaten. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Nahrungsbestandteile, die Kollagenproduktion auf ganz natürlichem Wege vorantreiben. Und auf der anderen Seite haben natürlich viele Vegetarier und Veganer einen sehr viel gesünderen Ernährungsstil als Nicht-Vegetarier.
Absolut.
Oder ja. Nicht-Veganer. Und die haben dadurch wieder einen positiven Einfluss auf diese exogenen Faktoren der Hautalterung. Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass Veganer und Vegetarier schneller altern. Es kommt so ein bisschen aufs Gesamtpaket an. Mhm. Aber ja, sie nehmen es auf jeden Fall in geringerer Menge auf als Leute, die regelmäßig Fleisch essen. Das muss man schon sagen.
Und natürlich jetzt auch passend zu der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen? Ich muss sagen, ich bin auch ein Opfer, dass ich immer wieder mich dabei ertappe. Was sagst du, was für Nahrungsergänzungsmittel machen aus deiner Sicht Sinn oder machen sie keinen Sinn?
Ja, es ist ein sehr interessantes, aber auch schwieriges Thema. Also ich habe da so ein bisschen zwei Meinungen. Also zum einen bin ich auch ein Opfer, Steffi, ich gebe es gerne zu. Ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel zu mir, aber ich bin natürlich auch so aus der Schulmedizin, so ganz klassisch. Und Schulmediziner arbeiten einfach faktenbasiert. Ne? Wir arbeiten nicht gern mit könnte und würde und sollte und hätte. Wir arbeiten gerne mit Fakten und es ist einfach so, dass dieser Nahrungsmittelergänzungsmarkt natürlich wirklich ein wilder Westen ist. Ne? Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Regularien für Nahrungsergänzungsmittel sind ganz andere als für zum Beispiel Arzneimittel. Ja? Die haben keine so hohen Hürden für den Markteintritt. Da muss man nicht irgendwie 500 randomisierte Studien vorlegen mit Doppelblindstudien und irgendwelchen Placebo.
Ja, deshalb, weniger streng.
Genau. Und also ich will es ganz klar sagen, es gibt wahnsinnig gute Hinweise auf einen positiven Effekt. Ich kenne zum Beispiel eine gute Studienlage im orthopädischen Bereich, dass man, also weil Kollagen ist ja auch wesentlicher Bestandteil von Knorpel und Sehnen, ja, und deshalb ist es natürlich im Bereich der nicht operativen Arthrosebehandlung bei Gelenkerhalt, also Kniegelenk, klassisches Beispiel, Kniegelenksarthrose und Kniegelenksersatz, genau. Ja, wie kann man das zum Beispiel aufschieben oder aufhalten, wie kann man vielleicht auch ohne eine Operation noch 10 gute Jahre mit seinem Knie haben, da spielt Kollagen genauso wie Hyaluron eine große Rolle und wird gut untersucht. Und da gibt es schon Hinweise darauf, dass ein spezielles Kollagen über die Nahrung aufgenommen einen positiven Impact hat auf Schmerzlinderung und eben Knorpelregeneration. Was nicht gesagt werden darf bei Nahrungsergänzungsmitteln, hat die Wettbewerbszentrale auch ein ganz klares Verbot ausgesprochen, ist, man darf jetzt nicht sagen, Kollagen oral aufgenommen verjüngt die Haut oder strafft die Haut oder reduziert die Falten, weil da ist der wissenschaftliche Nachweis noch nicht erfolgt. Ich bin mir sicher, dass der noch kommt. Ich kann mir gut vorstellen, weil es wird aufgenommen. Ja, man braucht hochwertiges Kollagen. Das hochwertigste Kollagen für die Nahrungsaufnahme ist maritimes Kollagen. Es gibt einen tollen Hersteller aus Hamburg, der ganz hochwertiges maritimes Kollagen aus so norwegischem Atlantik-Heilbutt gewinnt und einen tollen Drink auf den Markt gebracht hat. Ich glaube daran, ich konsumiere den selbst. Die haben einen Hyaluron- und einen Kollagen-Drink. Ich nehme die beide. Ich habe dann festen Glauben daran, dass es einen positiven Impact hat. Schaden wird es mir nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber der wissenschaftliche Nutzen steht aus, das muss man ganz klar sagen.
Ja, da wird wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten Jahre auch noch viel kommen und viel geforscht. Und meine letzte Frage noch an dich. Wie sieht denn so eine Behandlung bei dir aus, wenn du mit Kollagen behandelst?
Ja, es ist vom Empfinden für die Patienten gar nicht groß unterschiedlich zu anderen Behandlungen, die so im minimalinvasiven Bereich angeboten werden. Man bringt etwas unter die Haut, ja, relativ oberflächlich. Man arbeitet, ich hatte ja von den Schichten gesprochen. Das Kollagen sitzt ja in der Dermis, also direkt unter der Oberhaut und über der Subcutis, der Fettgewebsschicht. Das heißt, wir gehen direkt zwischen Lederhaut und Unterhaut und in dem Bereich würde man die Präparate einbringen. Es gibt für Kollagenstimulation zwei Optionen bei uns. Also wir haben ein flüssiges Stimulans, also das ist das heißt Sculptra, ja, das ist ein Biostimulator bestehend aus Polymilchsäure, PLLA. Ich erkläre immer den Leuten, damit es so ein bisschen anschaulicher wird, das ist wie ein Stoff, der so einen Fake-Alarm unter der Haut verursacht. Also wir setzen eine Signalkaskade in Gang, an deren Ende Kollagen entsteht. Also ein Aufbauprozess wird stimuliert ohne dass wir die Haut von oben verletzen. Also man kann sich das vorstellen wie bei der Wundheilung, wenn wir uns jetzt irgendwie oberflächlich verletzen, zum Beispiel irgendwo ein kleiner Cut in der Backe, ja, und wir machen nur ein Pflaster drauf, dann geht das ja nach Tagen und wenigen Wochen zu. Das geschieht, indem durch die Verletzung ein Prozess in Gang gesetzt wird, der so Fibroblasten, also faserbildende Zellen, auf den Plan ruft, die dann an Ort und Stelle eben wieder von unten das Gewebe auffüllen. Und das stimulieren wir unter der Haut, ohne dass wir oberflächlich verletzen. Und dadurch wird eben Kollagen stimuliert in den Bereichen, wo wir es haben wollen. In der Wangenregion, an der Kieferlinie, im Bereich der Schläfe. Ja, ist auch ein Bereich, der sehr stark ausdünnt im Alterungsprozess. Und dadurch wird so wieder, sag ich mal, natürliches Volumen zurückgebracht, aber ohne unnatürlich auszusehen. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Diese Kollagenbehandlungen, die setzen später ein. Man braucht ein bisschen Geduld. Das dauert ein paar Monate, bis der richtige Effekt kommt. Aber es ist wahnsinnig natürlich.
Und wie viele Behandlungen musst du in der Regel, muss eine Patientin oder ein Patient dann machen?
Beim Kollagen ist es so, dass man ähnlich wie beim Muskelaufbau auch mehrere Etappen braucht initial. Also man macht gerne im ersten Jahr 2 bis 3 Behandlungen im Abstand von 6 Wochen, weil diese Kollagensynthese, weiß man, dauert 42 Tage etwa. Und deshalb macht man Tag 1 und nach Woche 6 2 Behandlungen. Dann hat man nämlich gerade, wenn das Kollagentyp 1 frisch aufgebaut ist, setzt man dann nochmal einen Impuls drauf und dann hat man so eine übersteigerte Wirksamkeit. Das Schöne ist, diese Effekte halten dann aber auch jahrelang. Also es ist nicht so, dass sich das nach 6 Monaten abbaut, sondern man hat sein körpereigenes Kollagen wieder aufgebaut und der Abbau erfolgt dann entsprechend langsamer. Ich möchte noch kurz auf diese zweite Behandlungsoption eingehen. Wir hatten es flüssige genannt. Das zweite ist, man kann Kollagen auch mechanisch oder thermisch stimulieren. Also man stimuliert es, indem man ein sogenanntes Deep Needling mit Radiofrequenz kombiniert. Das ist auch eine sehr smarte Technik. Man macht mikroskopisch kleine Verletzungen durch die Nadeln, also 24 mikroskopisch kleine Nadeln gehen durch die Haut und unten an der Nadelspitze befindet sich eine Sonde, die Radiofrequenzenergie, also thermische Energie, Hitze abgibt. Und das ruft eben durch die mechanische und thermische Reizung auch wieder so einen Kollagenaufbauprozess auf den Plan und auch da entsteht am Ende signifikant viel Kollagentyp 1 und sorgt eben für eine frische Elastizität, Straffheit und ein Aufhalten dieses Abwärtstrends im Bereich des Gesichts und des Halses.
Und mache ich das auch so oft wie die andere Behandlung? Also ja. Das ist im Grunde genommen identisch der gleiche Prozess, ja. Nur unterschiedlich angewandt.
Genau. Es ist auch so, dass also beide Behandlungen werden, ich sag mal, es kommen Leute mit Anfang 30, die bemerken erste kleine Veränderungen, aber wollen unbedingt ihre positive jugendliche Ausstrahlung behalten. Die bekommen dann eher 2 Behandlungen und es kommen Leute mit Mitte 50 und da ist natürlich der Prozess schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Da empfiehlt man eher 3. Das ist natürlich immer individuell, man muss sich jeden einzeln anschauen, aber man kann sich merken, 2 bis 3 im ersten Jahr und dann alle 2 Jahre nochmal eine zum Erhalt.
Und ist es sehr schmerzhaft?
Nein, also alle Behandlungen, die wir so anbieten im minimalinvasiven Bereich, kann man, wenn man eine gute Technik hat, wenn man einfühlsam ist, wenn man empathisch ist, durchaus schmerzarm durchführen. Also ich sage nicht, dass es schmerzfrei ist. Wir müssen einmal durch die Haut, aber man arbeitet mit sehr smarten Mitteln. Wir haben eine Betäubungssalbe, die sehr, sehr potent ist. Das hat nichts mit der zu tun, die man im DM kauft oder Emla oder sowas. Die sind sehr viel stärker, die lässt man dann ein bisschen einwirken und dann führt man das Ganze in Ruhe durch. Und ich habe noch keinen einzigen Patienten bei mir in der Praxis gehabt, der jemals so einen Behandlungsprozess abgebrochen hat. Also noch nie.
Also es klingt alles sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr. Ich habe viel gelernt heute wieder und ich hoffe, wir hören und sehen uns ganz bald wieder.
Ja, vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht.